Okay. Für alle, die heute zum ersten Mal da sind, die Predigten, die hier sind, sind ein bisschen anders, wie ihr es vielleicht kennt, wenn ihr schon mal in der Kirche wart. Und zwar brauche ich euch dazu. Und dass ihr wisst, was auf euch zukommt, erkläre ich es euch vorneweg. Am Anfang schlagen wir alle gemeinsam die Bibel auf. Ihr habt schon gesehen, vor euch liegen so Bibeln. Im Idealfall hat jeder seine eigene, es müsste auch reichen für alle. Müsst ihr jetzt noch nicht direkt machen, ich erkläre euch erst, wie es abläuft und dann dürft ihr es machen. Danach sage ich euch, was das Thema von heute ist. Wir beten gemeinsam. Ich sage noch mal ein paar Worte zum Thema, dass ihr auch ein bisschen mitkriegt, was soll das Thema eigentlich? Und dann lesen wir die Geschichte in der Bibel, die wir vorher aufgeschlagen haben. Und wir machen das folgendermaßen. Ich lese euch die erst einmal vor und ihr könnt entweder in eurer Bibel mitlesen oder ihr hört einfach zu. Und dann, als nächster Schritt, lest ihr die Geschichte noch einmal selber durch. Weil es oft so ist, dass wenn man so eine Geschichte aus der Bibel beim ersten Mal hört, liest, nicht alles ganz versteht. Deswegen ist es oft wichtig, noch ein zweites Mal da reinzulesen. Und jetzt kommt das, wo ihr richtig gut aufpassen müsst, weil danach seid ihr gefragt und müsst euch eine Frage oder Aussage zu dem Text überlegen. Das heißt, lest gut, lest aufmerksam und überlegt euch schon mal, hey, was interessiert mich da? Was für eine Frage habe ich da? Und wenn ihr das gemacht habt, dann tauscht ihr euch mit den zwei, drei Leuten neben euch aus. Das heißt, ihr macht so Dreiergruppen ungefähr und einigt euch auf eine Frage. Okay? Einigt euch auf eine Frage, die ihr dann stellt in der großen Runde. Und dann nämlich kommt, wenn ihr euch geeinigt habt, die Nachhak- und Ausquetschrunde, wo ihr eure Fragen stellt oder eure Aussagen. Also wenn ihr eine Aussage habt, dann bleibt die einfach so im Raum stehen, ohne Kommentar. Wenn ihr eine Frage habt, dann versuche ich, die möglichst gut zu beantworten. Allerdings gibt's wie jeden Abend den sogenannten Blitzableiter. Ich bin auch nur ein Mensch, ich weiß auch nicht alles. Deswegen bestimme ich jeden Abend ganz spontan eine Person als Blitzableiter und an die Person wird dann die Frage weitergeleitet, wenn ich sie nicht weiß. Okay, also wenn ihr eine Frage auf Lager habt, auf die ich keine Antwort habe, dann ist der Blitzableiter gefragt. Und ich schaue mal so ein bisschen in die Runde. Ich sehe da hinten in der Mitte jemanden, der war eine lange Zeit in Dombühl und besucht uns heute mal wieder. Das ist der Johannes. Manche von euch werden ihn kennen. Und Johannes, würdest du heute mein Blitzableiter sein? Okay. Stark, danke. Nach der Runde, wenn ihr eure Fragen losgeworden seid, komme ich nochmal dran und ich sage euch eine Sache, die mir wichtig geworden ist an dem Text. Und als letztes stelle ich euch wie jeden Abend ein Gebet vor. Weil ich glaube, das hatte Eva vorhin schon gesagt, geht es darum, dass wir euch über die Tage die Möglichkeit geben wollen, darüber nachzudenken, hey, glaubst du das auch? Glaubst du auch an Jesus? Willst du Jesus dein Leben anvertrauen? Und in dem Gebet wird dir eine Möglichkeit vorgestellt, wie du das zu Gott beten kannst, um ihm zu sagen, ja, ich will das auch. Aber wie das genau funktioniert, gehe ich dann später nochmal drauf ein. Okay, jetzt weißt du, auf was du dich eingelassen hast, was auf dich zukommt und wir starten. Schnappt euch die Bibeln, wir schlagen gemeinsam auf. Ihr könnt lesen, Seiten 820, 821. Und wie jeden Abend, ihr dürft aufschlagen, aber dann nochmal kurz die Bibel zur Seite legen. Also 820, 821. Okay, sehr gut. Jetzt hat es Ruhe eingekehrt. Das sagt, glaube ich, jeder hat es gefunden. Das Thema ist heute schon öfter mal angeklungen. Das Thema heute heißt lebendig. Glaubensschritte wagen. Und bevor ich euch ein bisschen was dazu noch sage, beten wir gemeinsam. Gott, ich will dir auch heute danken für den Abend. Danke für den Carsten und seine Akrobatik und was er mit dir schon erlebt hat. Ich möchte dich bitten, dass wenn wir jetzt den Text lesen, dass wir wirklich verstehen dürfen, was du uns damit sagen willst, warum dieser Text in der Bibel steht. und dass wir verstehen, was er mit unserem Leben zu tun hat. Amen. Lebendig Glaubensschritte wagen. Ich habe heute eine Behauptung für dich. Und zwar behaupte ich, dass du erst wirklich weißt, was Leben eigentlich bedeutet, in allen seinen Ausmaßen, wenn du Glaubensschritte mit Jesus wagst. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, Christsein ist eigentlich irgendwie was Langweiliges. Irgendwie für Omas und Opas, die sonntags in der Kirche sitzen. Aber Christsein hat mit meinem Leben, mit deinem Leben nichts zu tun. Jesus hat mit deinem Leben nichts zu tun. Das, was in der Bibel steht, hat mit deinem Leben nichts zu tun. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst es. Aber wenn das so ist, dann wirst du vielleicht überrascht werden heute. Wirst du überrascht werden, weil nach meiner Erfahrung es das genaue Gegenteil ist. Und wir lesen von zwei Männern in der Bibel, denen es auch so ging, die das erfahren haben, dass ein Leben mit Jesus alles andere als langweilig ist und dass ein Leben mit Jesus sie Dinge erleben lässt, die sie sonst nie erlebt hätten. Die zwei Männer sind Paulus und Silas und die waren unterwegs, um von Jesus zu erzählen. Und es ist wichtig zu wissen, die waren unterwegs, um von Jesus zu erzählen, zu einer Zeit und in einem Gebiet, wo es alles andere als einfach und problemlos war, von Jesus zu erzählen. Aber wie die Geschichte läuft, lesen wir jetzt gemeinsam. Also wie angekündigt, ich lese es euch zuerst vor und dann könnt ihr nochmal selber durchlesen. Okay, los geht's. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern, und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte: »Tu dir nichts an! Wir sind alle noch hier.« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie: »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?« Sie antworteten: »Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben.« Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Soweit die Geschichte. Jetzt habt ihr noch mal kurz Zeit, um selber durchzulesen. Okay, ich glaube, ihr seid durch. Das heißt, jetzt geht's los. Schnappt euch mal die zwei, drei Leute neben euch und tauscht euch aus, was ihr mir dann für eine Frage stellen wollt. oder welche Aussage ihr raushauen wollt. Okay, los geht's. Also, wer hat Fragen?
Ich wollte fragen, warum wollte sich der Typ umbringen und dann sich nicht mehr umbringen?
Okay, also mit dem Typ meinst du wahrscheinlich den Gefängniswärter?
Also, ja, genau den.
Ja, berechtigte Frage. Die Geschichte war ja so, er hatte den Auftrag, die zwei Gefangenen zu bewachen. Und zwar hat er extra noch den Auftrag bekommen, die Gefangenen extra gut zu bewachen. Und da waren dann die zwei, aber noch viel mehr Gefangenen. Und das war seine Aufgabe, die Gefangenen zu bewachen. Als er das bemerkte, dass alle Türen offen sind, hat er natürlich befürchtet, dass alle Gefangenen weg sind. Das würde heißen, er hat seinen Auftrag, seine Arbeit nicht gut gemacht. Und in unserer heutigen Zeit, da wäre das vielleicht dann, wenn du im Gefängnis arbeiten würdest und wärst schuld, dass alle Gefangenen ausgebrochen sind, wäre auch scheiße. Aber man würde dich wahrscheinlich nicht umbringen. Zur damaligen Zeit war das noch ein bisschen anders. Wenn der für so ein großes Verbrechen dann oder für so ein großes Versagen schuld gewesen wäre, hätte er als Konsequenz wahrscheinlich mit dem Leben dafür bezahlt. Und dann dachte er sich, bevor es andere machen, macht er es lieber selbst. Und als er gemerkt hat, dass alle noch da sind, hat er natürlich nichts mehr zu befürchten gehabt, weil es war ja keiner ausgebrochen. Von dem her hat er auch keinen Grund mehr gehabt, sich umzubringen. Okay? Frage beantwortet? Danke für die Frage. Nächste Frage.
Meine Frage ist eigentlich, wieso gingen die Türen einfach auf und warum sind die Fesseln einfach runtergefallen?
Super Frage. Nach menschlichem Verstehen nicht zu erklären. Erinnerst du dich, was davor passiert ist? Paulus und Silas singen im Gefängnis. Und auf einmal passiert es. Die Erde bebt, die Fesseln springen auf, die Türen lösen sich. Es ist nicht anders zu erklären, wie dass Gott einfach mit seiner Allmacht eingegriffen hat und dafür gesorgt hat, dass es so passiert. Und das Krasse ist, wenn wir sowas lesen, denkt ihr vielleicht, hey, kann das wirklich sein? Aber ich sage euch, heute passieren immer noch solche Dinge, wo wir eigentlich denken, hey, das ist eigentlich unmöglich, das kann gar nicht sein. Okay, danke für die Frage. Nächste Frage.
Meine Frage ist, warum die nicht alle gegangen sind, wenn die Türen doch schon offen waren. Weil ich frage mich, die könnten ja einfach gehen so. Ob das jetzt auch irgendwas mit Gott zu tun hat, dass die halt einfach geblieben sind.
Eigentlich total, total komische Situation, oder? Wir erfahren nicht, wie viele das sind, aber wir wissen, es sind mehr als Paulus und Silas. Die hocken da, keine Ahnung wie lang, schon im Gefängnis. Die Türen gehen auf. Was passiert? Die bleiben einfach da. Also, ich weiß nicht, aber wenn ihr euch mal vorstellt, nicht, dass ihr Bürgermeister werdet, sondern dass ihr im Gefängnis sitzen würdet und ihr hättet noch 10 Jahre abzusitzen, auf einmal gehen die Türen auf. Was würdet ihr machen? Vermutlich nicht einfach da bleiben. Die machen das und die Frage ist, warum? Und es ist eine sehr gute Frage. Und ihr merkt schon, auch nach menschlichen Maßstäben ist es eigentlich völlig unlogisch. Keiner würde das machen. Also ist die Antwort die, dass Gott es so gewirkt hat, dass Gott zu Paulus und Silas gesprochen hat, dass sie da bleiben sollen. Und verrückterweise nicht nur zu den beiden, die ja ihn kannten, sondern auch zu den anderen Gefangenen. Und die das gemacht haben, die das gewagt haben. Und das Thema für heute ist ja Glaubensschritte wagen. Und bei Glaubensschritte wagen ist es ganz oft so, du bekommst was von Gott zu verstehen, was eigentlich völlig unlogisch erscheint. Aber du wagst den Glaubensschritt und vielleicht wie hier Paulus und Silas und machst es trotzdem, bleibst hier, obwohl das logisch eigentlich wäre, einfach abzuhauen. Aber das Krasse ist ja, wenn du siehst, was daraus entstanden ist, wären sie abgehauen, hätte der Gefängniswärter sich umgebracht. Dadurch, dass sie da geblieben sind, lebt der Gefängniswärter noch und noch viel besser, er ist sogar zum Glauben an Jesus gekommen, dadurch, dass die da geblieben sind. Ja. Beantwortet es deine Frage?
Ja.
Okay, cool. Starke Fragen. Wir haben noch mehr Zeit für mehr Fragen. Wer hat Fragen?
Ich wollte fragen, warum es überhaupt ein Erdbeben gab.
Ja, berechtigte Frage. Also wie das vorhin mit diesen, warum die Türen aufgesprungen sind. Ne? Wir lesen ja Paulus und Silas, die haben im Gefängnis gebetet und Lieder für Gott gesungen. Und dann hat Gott ein Wunder getan, hat was getan, was nach menschlichem Verstehen nicht möglich ist. Und hat eingegriffen, dass die Türen aufgegangen sind, die Fesseln sich gelöst haben und dabei auch dieses Erdbeben, dass es auch dabei dieses Erdbeben gab. Also Paulus und Silas haben gebetet, haben gesungen, deswegen hat Gott ein Wunder gewirkt und sie befreit. Okay?
Ja.
Okay, gut.
Meine Frage ist, warum waren die überhaupt im Gefängnis?
Ja, sehr berechtigte Frage. Warum waren die eigentlich im Gefängnis? Und man kann sagen, die waren eigentlich völlig zu Unrecht sogar im Gefängnis. Die haben gar nichts gemacht. Und von dem her eigentlich noch viel krasser, dass sie auch noch da geblieben sind. Ich kann dir sagen, was sie gemacht haben. Sie haben von Jesus erzählt. Und sie haben auch Wunder getan. Ganz konkret, wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr selber mal in der Bibel lesen. Steht genau bevor im Text, den wir da gelesen haben, wird beschrieben, Paulus und Silas ziehen da rum, erzählen von Jesus und machen auch immer wieder Leute gesund und heilen die. Und da wird von einer Frau berichtet, die von dem bösen Geist besessen ist, und die Paulus und Silas heilen die. Aber manchen Leuten hat es nicht gefallen und deswegen haben sie sich beschwert und haben bei dem Stadtverwalter dafür gesorgt, dass die beiden ins Gefängnis geworfen werden. Also könnt ihr gerne mal selber nachlesen, steht direkt davor die Geschichte.
Meine Frage ist, warum man die vorher unbedingt so mit einer Gerte auspeitschen muss, weil Gefängnis ist doch schon Strafe genug, wenn man dann in der Kälte sitzt, warum man die unbedingt da noch schlagen musste.
Warum man das muss, also müssten hätte man es nicht, aber das war einfach, ja, kann man sagen, die üblich damals, nicht nur den ins Gefängnis zu werfen, sondern auch körperlich zu bestrafen. War ja auch bei Jesus so, wenn ihr euch erinnert, wir hatten am ersten Tag die Auferstehung. Jesus wurde auch nicht einfach nur umgebracht, sondern noch mega gequält. Er wurde erst gepeitscht, geschlagen und dann am Kreuz aufgehangen, was ja nicht ein schneller Schmerz, dass er tot ist, sondern er ewig lang leiden musste noch dadurch. Danke für die Frage. Wer hat noch eine Frage?
Christoph, weißt du, wann die Apostelgeschichte entstanden ist und wann oder was das ältest datierte antike Schriftstück ist?
Okay, ich würde sagen, das ist eine sehr gute Frage für unseren Blitzableiter.
Also tatsächlich saß ich heute Morgen noch in der Vorlesung, wo es genau um Apostelgeschichte ging, aber ich habe nicht aufgepasst. Also Apostelgeschichte wird, glaube ich, datiert auf ungefähr, jetzt weiß ich nicht genau, vor oder nach, also ungefähr um 70 nach Christus, also etwa 40 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist. Genau, was war deine andere Frage noch mit ältestem Schriftstück? Was von der Apostelgeschichte erhalten ist oder wie? Das weiß ich nicht.
Okay, danke dir, Johannes Blitzableiter, für die Beantwortung der Frage. Gibt's noch Fragen? Gibt's noch mehr Fragen? Da vorne ist noch eine. Mal alle kurz Hand hoch, die noch eine Frage haben, dass wir ungefähr wissen, wie lange noch. Sind die meisten Fragen schon durch? Okay, also machen wir noch die und noch die da hinten, okay?
Okay, der Gefängniswärter fragt ja, was er machen muss, damit er gerettet wird, also das ewige Leben bekommt. Und dann sagen Paulus und Silas, dass er an Jesus glauben muss und dann ist er und sein ganzes Haus gerettet. Warum dann sein ganzes Haus, nur wenn er an Jesus glaubt?
Um das zu verstehen, muss man wissen, was sein ganzes Haus heißt, weil es hört sich erstmal komisch an. Warum soll ein Haus gerettet sein? Sein ganzes Haus heißt alle, die in seinem Haus wohnen, also seine Familie. Und zur damaligen Zeit waren das nicht nur Familie, sondern also es war eine ganz Großfamilie und dann gab es ja auch noch Diener und Mägde und Knechte und da waren ein Haufen Leute in seinem Haus zusammen. Und wenn da steht sein Haus, dann meint es alle Menschen, die so in seinem Haus gelebt haben. Ja, und warum da jetzt steht, dass er und sein ganzes Haus gerettet wurden, kann man sich wahrscheinlich am besten damit erklären, dass man sagt, er hat die ja auch eingeladen in sein Haus. Am Ende wird er berichtet, er nimmt die mit nach Hause und da haben das auch die anderen mitbekommen. Und wir erfahren nicht genau, was passiert da bei denen zu Hause. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach erklären Paulus und Silas dem Gefängniswärter und den Menschen in seinem Haus, was es mit Jesus auf sich hat. Berichten ihm davon, dass er auferstanden ist. Und die Menschen haben es begriffen, wer Jesus ist, was er für sie getan hat und haben begonnen, ihm ihr Leben anzuvertrauen. Danke für die Frage. Also, letzte Frage von da hinten.
Ich habe auch so eine Frage von Johannes. Wann das Johannes-Evangelium eigentlich entstanden ist und was das Älteste überhaupt ist?
Also das Johannes-Evangelium, das ist ein bisschen jünger. Das ist ungefähr 90 nach Christus entstanden, also 20 Jahre nach der Apostelgeschichte. Und das Älteste, also weiß man nicht ganz genau, es gibt ja in der Bibel gibt's 4 Evangelien. 4-mal wird die Geschichte von Jesus erzählt. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und man weiß es nicht ganz genau, ob vielleicht Matthäus das Älteste ist oder ob Markus das Älteste ist. Und die sind beide ungefähr dann vielleicht 40 nach Christus aufgeschrieben worden. Also vielleicht 10 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist.
Okay, ihr habt ganz schön viel jetzt erfahren über Entstehungsgeschichte der Bibel. Also ihr merkt schon, Johannes ist da Spezialist und wenn ihr euch da noch mehr interessiert, dann fragt ihn einfach mal. Der kann euch noch viel mehr Zahlen und Daten nennen. Ich bedanke mich für eure Fragen. Krasser Bibeltext, oder? Und ich darf jetzt euch wieder noch ein paar Minuten das berichten, was mir wichtig geworden ist zu dem Text. Es ist ja echt ein krasser Text. Die sitzen da im Gefängnis und fangen erstmal an zu beten, was ja eigentlich völlig verrückt ist. Die normale Reaktion wäre ja, dass sie weinen oder sich beschweren, sich bei Gott beschweren. Machen sie nicht. Sie singen Gott Lieder. Und die verhalten sich so, wie es eigentlich völlig unlogisch ist und erleben aber krasse Sachen mit Gott. Und mir ist es wichtig, dass ihr versteht, hey, wir lesen sowas in der Bibel und manchmal denken wir uns irgendwie ja, okay, cool, das haben die erlebt, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Aber ich will euch heute sagen, dass es nicht nur vor 2000 Jahren so war, wo die Bibel geschrieben wurde und das passiert ist, was wir da lesen, und dass es heute immer noch so ist. Ich will euch dazu 2 Geschichten aus meinem Leben erzählen, wo ich auch sowas erlebt habe, dass ich Glaubensschritte gewagt habe und dabei erlebt habe, wie Gott wirkt, wie Gott in meinem Leben wirkt. Ich habe eine ganz kleine Geschichte nur, weil es sind nicht immer die Riesensachen. Die kleine Geschichte war, also es gab Zeiten, bevor es Netflix gab, auch wenn ihr die vielleicht nicht alle erlebt habt. Bevor es Netflix gab, hast du Filme geschaut, entweder hast du die DVD gekauft, bist in den Laden gegangen, hast die DVD gekauft, hast ungefähr 15 Euro oder 20 Euro oder so bezahlt, wenn der Film neu war, oder, also das war die legale Variante, oder du gehst natürlich ins Kino, oder, was viele gemacht haben, du streamst es einfach illegal über Seiten wie Kino.to oder sowas. Und eigentlich ist es ja irgendwie auch ganz normal, oder? Also die von euch, die die Seiten noch kennen, keine Ahnung, kann jemand Hand heben, wer das kennt, Kino.to und sowas? Also die Älteren kennen es, die Jüngeren nicht mehr. Also es war Seite, da konntest du Filme umsonst gucken, aber es war halt nicht legal. Aber es haben alle gemacht, weil du hast einfach keinen Bock halt für einen Film irgendwie 15 Euro zu bezahlen, deswegen hast du es halt einfach da geschaut. Und vielleicht wisst ihr es, in der Bibel steht unter anderem drin, auch in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen. Und für mich war das irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, krass, Gott sagt zu mir, ich soll nicht stehlen, aber eigentlich, indem ich solche Filme schaue, ist es nichts anderes wie stehlen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, bin diesen Glaubensschritt gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ab jetzt will ich solche Filme nicht mehr schauen. Und das Coole war, durch diese Entscheidung bin ich immer wieder in Situationen gekommen, wo Leute so einen Film schauen wollten und ich einfach meinte, hey, nee, ich will das nicht. Ich finde, es ist wie stehlen und ich mag das einfach nicht machen. Und es hat sich immer ein richtig cooles Gespräch darüber ergeben, über einfach so einen Wert wie Stehlen, nicht Stehlen, Ehrlichkeit, aber dann auch über Jesus und über Gott und warum man sich an seine Gebote hält. Und mir hat es nie gefehlt. Ich habe mich nie beschwert irgendwie, oh, ich kann nicht so viele Filme schauen wie andere. Das war so eine ganz kleine Sache, so ein kleiner Glaubensschritt, wo ich erfahren habe, hey, ich wage einen Glaubensschritt und ich erfahre Gott, wie er wirkt. Und es gab noch einen größeren, also noch viele mehr, aber einen großen Glaubensschritt, von dem ich euch heute Abend erzählen will. Ich habe nach der Schule studiert. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, also es ist wie Industriekaufmann, nur als Studium. Und habe das fertig gemacht und dann auch gearbeitet als Unternehmensberater eine ganze Zeit lang. Aber irgendwann ist was passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und zwar ist irgendwann eine Person auf mich zugekommen, hat gemeint, Christoph, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, Theologie zu studieren und in der Kirche zu arbeiten? Und ich meine, versuche mal in meine Situation reinzufetzen. Ich habe schon studiert, ich hatte eine Arbeit. Ich so, hä? Nein, ich habe eine Arbeit, die hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch echt ganz gut verdient dabei. Und denke mir so, ja, okay, keine Ahnung, was er wollte. Leben ging weiter, vergeht wieder ein bisschen Zeit und wieder eine Person spricht mich an. Die haben untereinander nichts miteinander zu tun gehabt. Sagt wieder, das ist eigentlich fast ganz ähnlich. Sagt, hey Christoph, hast du dir schon mal vorgestellt, Theologie zu studieren und irgendwie in der Kirche zu arbeiten? Und dann dachte ich mir schon, hä, haben die sich jetzt abgesprochen? Die kennen sich doch gar nicht. Was ist hier los? Bin ich im falschen Film? Und immer noch so, bin schon ein bisschen stutzig geworden, aber habe es immer noch nicht weiter beachtet. Und das Verrückte war, dann kam noch mal eine dritte Person, die wieder das Gleiche gesagt hat. Und spätestens da war mir klar, okay, irgendwas läuft hier nicht normal. Irgendwie anscheinend will Gott mir hier was sagen. Und ich kann euch sagen, das war eine Situation, wo ich mir vielleicht in manchen Situationen, in manchen Momenten gewünscht hätte, der Glaube hätte nicht so viel mit meinem Leben zu tun. Weil jetzt musste ich eine Entscheidung treffen. Wenn Gott wirklich will, dass ich das mache, dann heißt es auch, ich muss meinen alten Job, in dem ich gut verdient habe und der mir auch Spaß gemacht hat, aufhören. Ich muss nochmal 3 Jahre studieren und verdiene dann hinterher weniger, als ich vorher verdient habe. Ich stehe hier, das heißt, ich habe den Glaubensschritt gewagt. Es ist noch nicht so lang her, von dem her, ich kann euch noch nicht berichten, wie alles ausgehen wird, was dabei alles rauskommen wird. Aber ich kann euch sagen, ich erlebe dadurch echt Gott. Ich habe den Schritt gewagt und es war alles andere als einfach. Aber darf erleben, wie Gott mich gebraucht und wie Gott meinem Leben Sinn gibt und mein Leben erfüllt. Und ich merke, ich bin am richtigen Platz. Und wenn ihr nur eins mitnehmt von heute Abend, dann nehmt das mit. Hey, ihr könnt, wenn ihr so Geschichten der Bibel lest, dann ist das nicht irgendwas Uraltes, sondern dann könnt ihr das heute auch noch so erleben. Und ein Leben mit Gott, das ist echt was Krasses, was mega Spannendes, was unglaublich Erfüllendes. Und es ist mega relevant für euer Leben. Das findet im Alltag statt. Das findet nicht Sonntag, wenn ihr in die Kirche geht, statt. Das findet nicht, wenn ihr mal abends ein Gebet sprecht, statt. Sondern es findet ständig statt. In euren Entscheidungen, in denen die ihr in eurem Alltag trefft. Und es ist alles andere als langweilig. Wenn ihr ein Leben mit Jesus lebt, wenn ihr ein Leben mit Gott lebt, dann wird er euch immer wieder auf Wege führen, die ihr vielleicht oder aller Wahrscheinlichkeit nie so geplant habt, selber. Und ihr steht vor der Entscheidung, manchmal habt ihr die Entscheidung, manchmal habt ihr die Entscheidung auch gar nicht, dann entwickelt sich's einfach so. Aber ihr werdet irgendwann feststellen, hey, das war genau mein richtiger Weg, wenn ihr euch auf diesen Glaubensschritt eingelassen habt. Ein Leben mit Gott, wenn ihr ein Leben mit Gott lebt, dann wird es auch immer wieder dazu kommen, wir haben es vorhin so cool hier vorne gesehen beim Carsten, dass ihr zu Dingen herausgefordert werdet, die ihr selber euch niemals für möglich gehalten habt. Dass Gott von euch Sachen will, dass euch Gott zu Sachen auffordert, wo ihr dachtet, das kann ich nie. Und ihr aber auf einmal anfangt, euch selber zu entdecken und zu merken, was Gott eigentlich alles in euch reingelegt hat. Und in dem Leben mit Gott erfahrt ihr, dass Dinge, wo ihr eigentlich dachtet, dass sie unmöglich sind, auf einmal möglich werden. Und ihr fangt an, irgendwie euren eigenen Blickpunkt zu hinterfragen und zu merken, dass unser Blick, den wir oft haben, so klein ist und für Gott eigentlich viel, viel mehr möglich ist. Aber das alles können wir nur erleben, dieses Leben mit Gott, wenn wir Glaubensschritte wagen. Wenn wir uns auf Glaubensschritte einlassen. Und genau darum geht es bei Ich glaub's. Glaubensschritte wagen, um diesen Gott erleben zu können. Und der erste oder zumindest der allerwichtigste Schritt ist der, dass ihr Jesus in euer Leben einladet, dass ihr ihm euer Leben anvertraut. Dann kann das Ganze losgehen, dann kann das Ganze beginnen. Und ich habe wie jeden Abend dieses Gebet und ich zeige es euch jetzt nochmal. Ich lese es wie jeden Abend einmal vor und ihr könnt einfach aufmerksam mitlesen, was da steht. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast und mich unendlich liebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und den Tod besiegt hast. Du vergibst mir meine Schuld und schenkst mir ein neues, ewiges Leben. Ich will dir vertrauen und dir jetzt mein Leben geben. Ich will dich immer besser kennenlernen und mich von dir verändern lassen. Danke, dass du in mir lebst. Das können Worte für dich sein, um so einen ersten Glaubensschritt zu machen. Wir hatten es gestern davon, was uns manchmal zurückhält. Und da gibt's Dinge. Und vielleicht bist du irgendwann bereit, diesen Glaubensschritt zu wagen. Und ihr kennt schon diese Wand da hinten, wenn ihr schon mal da wart. Ihr dürft euch alle mal umdrehen und die anschauen. Diese braune Wand da hinten. Und wenn du sagst, ich würde gerne diesen Glaubensschritt wagen, ich würde gerne Jesus mein Leben anvertrauen, dann darfst du jetzt dann gleich, wenn wir das nächste Lied singen, dahinter gehen, einfach aufstehen, dahinter gehen und ein Foto von dir machen lassen. Als Startpunkt für dieses aufregende Leben mit Jesus. Und da hinten liegen so blaue Karten. In diesen blauen Karten steht nochmal dieses Gebet drin. Und wenn du so ein Foto von dir machen lässt, dann werden da auch Mitarbeiter sein. Und du kannst mit denen einfach quatschen. Und richtig cool ist es, wenn du dann einfach mit diesem Mitarbeiter gemeinsam dieses Gebet betest, das wir euch hier mal vorstellen. Viele von euch haben gestern so ein Foto gemacht. Wenn ihr so eine blaue Karte noch nicht habt, dann holt sie euch noch und schnappt euch einen Mitarbeiter und betet gemeinsam. Das ist eure Entscheidung. Ihr dürft euch selber überlegen, wollt ihr das? Seid ihr bereit, euch auf diesen Glaubensschritt einzulassen? Wenn ja, dann nutzt die Chance. Nutzt sie heute und macht es einfach. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr was habt, was euch zurückhält, dann geht auch hinter und schnappt euch so einen Mitarbeiter und quatscht einfach mal mit dem. Wenn ihr noch Fragen habt zum Glauben generell, zur Kirche, zu Gott und der Welt, dann schnappt euch einen und redet mit denen. Nutzt eure Chance, das Leben zu erleben, wie es Gott eigentlich gedacht hat.